ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Es ist ein Krieg, der schon lange aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit verschwunden war. Mehr als 30.000 Menschen wurden Anfang der 90er Jahre im Kampf um Bergkarabach getötet. Zwei Staaten rangen hier gewaltsam um die Herrschaft. Am Ende entstand ein Land, das es offiziell gar nicht gibt. Denn die mehrheitlich von Armeniern bewohnte selbsternannte Republik wurde von keinem Staat der Welt je anerkannt. Völkerrechtlich gehört die Region seit dem Zerfall der Sowjetunion zu Aserbaidschan. Armenien und Aserbaidschan, die im Südkaukasus zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer liegen, streiten seit Jahrhunderten um Bergkarabach, eine Region etwa halb so groß wie die Insel Korsika. Obwohl vor mehr als 20 Jahren ein Waffenstillstand zwischen Armenien und Aserbaidschan vereinbart wurde, schwelte der gewaltsam ausgetragene Streit weiter. Heute nun eskalierten die Kämpfe. Es gab mindestens 30 Tote. Goline Atay über die besorgniserregende Verschärfung eines ewigen Konfliktes.
Von den Zerstörungen in Bergkarabach gibt es bislang kaum Bilder. Zerschossene Autos, Einschüsse in Häusern, Überreste der Waffen und eine angeblich aserbaidschanische Drohne. Bewohner berichten, dass auch mit schweren Kalibern geschossen wird, nicht mehr nur mit Maschinengewehren. Im Krankenhaus von Stepanakert in Bergkarabach werden die zivilen Opfer behandelt. Beide Seiten berichten von getöteten Zivilisten, unter ihnen auch Kinder. Mit dem Zerfall der Sowjetunion brach hier der Krieg aus, in der Bergregion zwischen den Ländern. Bergkarabach, überwiegend von christlichen Armeniern bewohnt, riss sich vom muslimischen Aserbaidschan los, in einem Krieg mit mehr als 30.000 Toten. Aserbaidschans Präsident, am Donnerstag auf Staatsbesuch in Washington, beharrte auf der territorialen Unversehrtheit seines Landes. Wir glauben, dass der Konflikt nur auf der Grundlage einer UN-Resolution gelöst werden kann, der den sofortigen, bedingungslosen Truppenabzug der Armenier fordert. Die Friedensverhandlungen unter Aufsicht der OSZE kamen nie recht voran. Und so rüsten die zwei autoritären Systeme auf. Die Armenier beharren auf dem Recht auf Selbstbestimmung. Aserbaidschan setzt in der Wirtschaftskrise auf aggressiven Nationalismus. Für Beobachter sind die Auseinandersetzungen nur die letzten in einer Gewaltspirale. In vielerlei Hinsicht ist Aserbaidschan extrem frustriert über den Mangel an Erfolg beim Friedensprozess. Und es zeigt diesen Frust auf eine sehr gefährliche Art und Weise. Präsident Putin, hier Bilder von 2014, rief beide Seiten zu einem sofortigen Waffenstillstand auf. Russland verkauft an beide Länder Waffen, hat aber einen Militärstützpunkt in Armenien, versteht sich als Schutzmacht der Armenier. Russland gewinnt am meisten, indem es weder den Konflikt löst, noch einen offenen Krieg dort hat. In vielerlei Hinsicht dient der Konflikt Russlands Macht und Einfluss. Auch die Türkei und der Iran könnten hier ihre Interessen geltend machen.
Hans-Dietrich Genscher hatte den Tod Guido Westerwelles vor 2 Wochen tief betrauert. Er war für seine Nachfolger im Außenamt Vorbild und Vertrauter zugleich. Eigentlich wäre Genscher heute bei der Trauerfeier für Guido Westerwelle gerne dabei gewesen, hatte aber im Vorfeld abgesagt, weil es ihm zunehmend schlechter ging. In der Nacht zu Freitag verstarb auch er. Damit verliert Deutschland gleich 2 prägende Politiker der FDP innerhalb kürzester Zeit. Das Gedenken an Westerwelle heute in Köln war ein sehr persönliches. Gudrun Engel über eine bewegende Trauerfeier für den ehemaligen Außenminister, der mit nur 54 Jahren an Leukämie starb.
Lieber Guido, schön war die Zeit mit dir.
Vicky Leandros sang für ihren alten Freund und rührte damit viele Trauergäste zu Tränen. Der ökumenische Gottesdienst, eine Würdigung des Menschen Guido Westerwelle und weniger des Politikers. Auch wenn viele Weggefährten ihm in der Kölner St. Apostelnkirche die letzte Ehre erwiesen, heute ging es nicht um politische Farbenspiele, sondern um Trauer über Parteigrenzen hinweg.
Lieber Guido, ich persönlich werde dich als Menschen und Vertrauten vermissen. Nicht ein einziges Mal ist aus unseren Gesprächen etwas an die Öffentlichkeit gedrungen, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Wir konnten uns immer aufeinander verlassen.
Der Vertraute, der Freund, der empfindsame Mensch hinter dem wortgewandten Liberalen stand im Mittelpunkt. Freunde wie Schauspielerin Veronika Ferres und Moderatorin Sabine Christiansen gestalteten die sehr persönliche Trauerfeier. Die Predigt hielt ein Freund aus Kindertagen.
Er war für viele Identifikationsfigur und für so manche genau das Gegenteil. Guido Westerwelle war selbstbewusst. Manche meinen selbstsicher. Aber wer ihn unmittelbar erlebte, sah in ihm auch einen Suchenden. Er suchte Anerkennung, Liebe und Geborgenheit. Und er fand sie in erster Linie wohl in seiner Partnerschaft mit dir, Michael.
Respekt und Anerkennung. Von der Gesellschaft hatte Westerwelle sie erst spät durch den offenen Umgang mit seiner Krankheit erfahren. In der Kirche erklangen Opernchöre für den Musikliebhaber. Die Beisetzung fand anschließend im engsten Familienkreis statt, auf dem Kölner Melatenfriedhof, ganz in der Nähe seiner Wohnung.
Am Montag sollen die ersten Flüchtlinge aus Griechenland zurück in die Türkei gebracht werden. Doch der Widerstand ist groß. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Rieber.
Auf den Ägäisinseln Lesbos und Chios protestierten Flüchtlinge gegen die geplanten Abschiebungen. Seit der Einigung der EU mit der Türkei werden neu in Griechenland ankommende Asylsuchende in Aufnahmelagern eingesperrt, um dann in die Türkei zurückgebracht zu werden. Die Stimmung sei explosiv, berichten Beobachter. Auch auf der türkischen Seite zeichnet sich inzwischen Widerstand gegen die Rückführungen ab.
Dikili, ein Touristenort an der türkischen Küste. Hunderte Bewohner demonstrieren gegen die geplante Rückführung von Flüchtlingen aus Griechenland. Ein Aufnahmezentrum in Dikili wollen sie verhindern. Doch die ersten Vorbereitungen dafür laufen. Wie viele Menschen hierher abgeschoben werden, ist noch unklar. Zwei Mitarbeiter der Migrationsbehörde hätten ihm mitgeteilt, dass die Flüchtlinge noch im Hafen registriert und dann in Camps gebracht würden, berichtet der Bürgermeister. Demonstrationen auch auf der griechischen Insel Chios. Hier sind es Flüchtlinge, denen die Abschiebung in die Türkei droht. Gestern waren sie aus dem geschlossenen Camp Vial ausgebrochen. Seitdem blockieren sie den Hafen. Wir wissen nicht, wie wir in der Türkei behandelt werden. Sie werden uns zurückschicken, gewaltsam. Ich weiß nicht, wir werden nicht zurückgehen. Verunsicherung in den Camps auf den ostägäischen Inseln. Mehrere hundert Flüchtlinge sollen laut Medienberichten von Lesbos abgeschoben, per Schiff in Polizeibegleitung in die Türkei gebracht werden. Die griechische Regierung hält sich bedeckt. Zum konkreten Ablauf am Montag will sie sich bislang nicht äußern.
Der Brüsseler Flughafen Zaventem soll morgen nach dem Terroranschlag vom 22. März den Flugbetrieb eingeschränkt wieder aufnehmen. Das kündigte Flughafenchef Feist auf einer Pressekonferenz an. Die Sicherheitsmaßnahmen am Airport werden verstärkt. Passagiere und ihr Gepäck sollen bereits vor dem Gebäude kontrolliert werden. Die Polizei rät den Reisenden, mindestens 2 Stunden vor Abflug zu kommen. In der Innenstadt von Brüssel ist es heute zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Die Medien berichten, flogen im Stadtteil Molenbeek Steine auf Beamte. Dort hatten Rechtsextremisten zu Protesten gegen Islamisten aufgerufen. Am zentralen Gedenkplatz für die Terroranschläge vor der Börse hatten sich linke Gruppen eingefunden. Die Polizei löste die nicht genehmigten Versammlungen auf und nahm mehr als 100 Menschen vorübergehend in Gewahrsam. In Sachsen-Anhalt steht den Verhandlungen für die Bildung der bundesweit ersten schwarz-rot-grünen Landesregierung nichts mehr im Wege. Ein Sonderparteitag der SPD in Halle hat am Mittag der Aufnahme der Gespräche zugestimmt. Die Verhandlungen mit Grünen und CDU sollen am Montag beginnen. Es wäre die bundesweit erste schwarz-rot-grüne Regierung auf Landesebene.
Über Tausende von Kilometern führt der Weg durch Vietnam, Laos und Kambodscha, quer durch waldreiches Gebirge, über Flüsse und durch verlassene Täler. Über den Ho Chi Minh-Pfad versorgten im Vietnamkrieg Soldaten die Kämpfer des südvietnamesischen Befreiungsfront mit Waffen und Verpflegung und halfen dem kommunistischen Norden auch so, den Krieg zu gewinnen. Der Namensgeber des Pfades, Onkel Ho, wie ihn viele Landsleute bis heute liebevoll nennen, war für seinen asketischen Lebenswandel bekannt und beschritt diesen Weg mit entsprechendem Schuhwerk, welches er, so wird es zumindest die Legende, selbst erfunden hat. Etwas in Vergessenheit geraten, erlebt die revolutionäre Fußbekleidung jetzt ein Revival. Philipp Abrisch.
Meister Pham nimmt nochmal Maß und setzt dann das Messer an. Hier in Hanoi, inmitten von Autoreifen, erwacht eine Stilikone zu neuem Leben. Eine simple Sandale aus Gummi, der Lieblingsschuh von Vietnams Nationalheld Ho Chi Minh. Ho Chi Minh war mal auf Staatsbesuch in Indien. Da hat er einen Tempel betreten und musste seine Schuhe ausziehen. Alle sahen seine einfachen Gummilatschen und konnten es nicht glauben. Seitdem gilt Ho Chi Minh als einfacher und bescheidener Mann wegen der Sandale. Bis heute wird Staatsgründer Ho Chi Minh jeden Morgen von seinen Untertanen gefeiert. Zu Lebzeiten hat er die nach ihm benannten Ho Chi Minh-Sandalen wie ein zweites Paar Füße getragen. Und ein ganzes Volk machte es ihm nach. Auf den Gummisohlen hat Vietnam einst den Krieg gegen die USA gewonnen. Und gleich danach den Frieden. Vietnams Wirtschaftswunder kam auf Gummilatschen daher. Sie waren billig, bequem, unverwüstlich und gerieten doch in Vergessenheit. Mit dem Wohlstand kamen Lackschuhe, Sneakers, Heels, Stiefel. Wer wollte da noch Gummilatschen? Ich dachte schon, ich muss das Geschäft bald schließen. Ich wollte meinen Freunden dann ein paar Sandalen schenken als Souvenir. Aber die fanden die so gut. Dann habe ich doch weitergemacht. Die Sandalen sind halt ein Stück Vietnam, ein Stück Geschichte. Herr Pham ist 74 Jahre alt. Er wollte längst in Rente sein. Aber das Geschäft läuft im wahrsten Sinne. 100 Sandalen am Tag kann er spielend produzieren. Die Vietnamesen sehnen sich neuerdings nach Nostalgie, nach ein bisschen Ho Chi Minh-Gefühl. Die Gummisandalen haben etwas Einzigartiges. Ich glaube, das lieben viele Menschen. Und dann sind sie so einfach zu tragen, überall und bei jedem Wetter. Ob die Sonne scheint oder es regnet, die Gummisandale übersteht alles. Ein Modell von Herrn Pham ist richtig berühmt geworden. Unter die Sohle graviert er neuerdings die Umrisse Vietnams. Ausgerechnet mit den von China beanspruchten Spratly-Inseln. Um die paar Felsen im Meer streiten beide Länder schon seit Jahrzehnten. Mit so viel Patriotismus hat der Pham die Herzen seiner Landsleute gewonnen.
Und wir kommen zum Sport und damit zu den Spielen der Fußball-Bundesliga. Zum 111. Geburtstag lud Mainz 05 seine Fans heute zum großen Familientag ein, Ocker Gundel.
Ja, und dieser Familientag wurde zu einem echten Festtag für alle Mainzer. Beim 4:2-Sieg gegen Augsburg passte ziemlich viel zusammen. Und Überraschungen gab es noch dazu. Zum Beispiel gelang Pablo de Blasis ein traumhaftes Kopfballtor. Das ist deshalb so besonders, weil der Argentinier mit 1,65 Meter der kleinste Spieler der Bundesliga ist. Kein Wunder also, dass im Stadion eine Stimmung herrschte, wie sonst nur zur sogenannten fünften Jahreszeit.
Mainz, wie es siegt und lacht und weiter vom Europapokal träumt. Dabei geriet die Mannschaft von Martin Schmidt zunächst in Rückstand. Augsburgs Führung durch Kajubi in der 9. Spielminute. Aber nur 4 Minuten später die passende Antwort der Gastgeber. Christian Clemens sorgte für den Ausgleich. Und nur wenig später der Argentinier Pablo de Blasis für das 2:1 für Mainz. Aber noch vor der Halbzeit kommen die abstiegsbedrohten Augsburger zum Ausgleich durch Çağçul Kuh an alter Wirkungsstätte. 2:2 zur Pause in einem packenden Bundesligaspiel. Die Mainzer machen danach alles klar durch den kleinsten Spieler der Liga, Pablo de Blasis mit 1,66 Meter, ein Kopfballungeheuer. Die Entscheidung eine Viertelstunde vor dem Ende, das 4:2 durch Christian Clemens. Die Mainzer spielen jetzt gegen die Großen der Liga um die Europapokalplätze.
Bei uns macht es natürlich einen Riesenspaß, mit denen um die Punkte und um die Plätze zu fighten. Das ist doch ganz klar. Wenn das für Mainz keinen Bock macht, keinen Spaß macht, gegen solche namhafte Traditionsvereine kicken zu können, auf Augenhöhe jetzt mal diese Saison, dann wären wir falsch. Und deshalb genießen wir jeden Moment, jedes Spiel.
Dann also am kommenden Wochenende das beim VfL Wolfsburg.
Ja, und Wolfsburg ist nicht weniger als Vizemeister und Pokalsieger, aber in dieser Saison weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das gilt auch für Schalke. Die Königsblauen erlebten beim 0:3 in Ingolstadt einen Tag zum Vergessen. Das wird jetzt eng mit der Champions League für die Schalker. Der Aufsteiger dagegen hatte nach einem Auftritt mit Herz und Härte allen Grund zum Jubeln.
Die Ingolstädter Schanz im Ausnahmezustand nach dem 3:0 gegen Schalke. Der höchste Bundesligasieg der jungen Vereinsgeschichte kommt gerade recht.
Einer unserer besten Heimspiele, ein hochverdienter Sieg, Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Und ich glaube, wenn wir an die Leistung anknüpfen, dann werden wir in den nächsten Wochen definitiv den Klassenerhalt klar machen.
Dieses Foul von Caissara an Lescano ist der Türöffner nach knapp einer halben Stunde. Torjäger Moritz Hartmann bleibt zum 6. Mal in dieser Saison cool vom Punkt. Sein 8. Saisontor. Und Ingolstadt legt nach. Schalke in der Defensive konfus. Hinterseher mit dem 2:0 vor der Pause. Das bringt Ruhe nach zuletzt 5 Spielen ohne Sieg.
Mit der Führung im Rücken hat die Mannschaft dann einfach auch tollen Fußball gespielt, auch gezeigt, was in ihr steckt.
Nicht mehr viel steckt in den Schalkern. Neustädter nach gut einer Stunde mit dem Riesenbock. Lescano sagt Danke und setzt dem Riesendebakel für Königsblau die Krone auf.
Ja, es war einfach große Käse, was wir heute gemacht haben. War einfach ein sehr, sehr schwaches, schlechtes Spiel von uns.
Und so drohen die Schalker Champions League-Träume zu zerplatzen. Und in Ingolstadt wird der Klassenerhalt wohl bald Realität.
Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Bayern schlägt Frankfurt 1:0, Hannover, Hamburg 0:3, Darmstadt und Stuttgart trennen sich unentschieden. Dortmund gewinnt gegen Bremen mit 3:2. Bereits gestern besiegte Leverkusen Wolfsburg mit 3:0, morgen dann noch Mönchengladbach gegen Berlin und Hoffenheim gegen Köln. Die Tabelle. Die Bayern weiter 5 Punkte vor Dortmund, deutlich dahinter auf den internationalen Plätzen Berlin, vor Leverkusen, Mainz und Schalke, Ingolstadt jetzt 9. Hamburg führt die zweite Hälfte an. Die akute Abstiegsgefahr beginnt bei Darmstadt auf Rang 13. Hoffenheim könnte morgen den Relegationsplatz verlassen. 10 Punkte Rückstand auf diesen hat Schlusslicht Hannover. Das könnte knapp werden mit dem Klassenerhalt. Ja, während die Bundesliga langsam auf die Zielgerade einbiegt, nimmt die Formel-1-Saison erst langsam Fahrt auf. Beim Qualifying zum 2. Rennen der Saison in Bahrain sicherte sich Mercedes-Pilot Lewis Hamilton die Pole-Position und zwar hauchdünn vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg. Sebastian Vettel startet von Platz 3. In der Formel 1 beherrschen also die üblichen Verdächtigen auch die neue Saison. Bei der Eiskunstlauf-WM in Boston dagegen bestritt das neue deutsch-französische Paar Aljona Savchenko und Bruno Massot seine große Weltpremiere. Und es war eine gelungene. Die beiden gewannen Bronze.
Besser kann eine gemeinsame Zukunft nicht starten. Erst Silber bei der Europameisterschaft, heute Abend dann Bronze bei der Weltmeisterschaft. Mit dem dreifachen Twist zum Auftakt zeigten Aljona Savchenko und Bruno Massot Flugtechnik vom Feinsten. Der krönende Abschluss war ein perfekter Wurf Salchow in den letzten Sekunden ihrer Kür. Was dann folgte, war Freude pur und spannendes Warten auf die Olympiasieger aus Russland. Aber die patzten und verhalfen so den deutschen Meistern aufs Podium. Die Kanadier Megan Duhamel und Eric Redford platzten fast vor Freude und wurden Weltmeister. Der vierfache Wurf Salchow war das Highlight eines makellosen Vortrags der alten und neuen Paarlauf-Weltmeister. Silber ging an China.
Ja, für Siege im Sport muss man hart arbeiten. Für einen Sechser im Lotto muss man nur, in Anführungsstrichen, die richtigen Kästchen ankreuzen. Hier sind die Lottozahlen. Sie lauten 1, 10, 17, 23, 28, 38. Die Superzahl ist die 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und von Sven Plöger kommen jetzt auch noch ein paar Zahlen, nämlich die Temperaturen, die wir erwarten dürfen. Sven, bleibt es denn morgen so schön sonnig und warm?
Ja, das ist schon die große Antwort an der Stelle. Es wird alles ein bisschen reduziert aussehen. Schon heute hat man das im Westen ja gemerkt, im Südwesten gemerkt. Das war alles so ein Himmel mit vielen Schleierwolken. Die Sonne kam teilweise überhaupt nicht durch. Das ist Sahara-Staub, der unterwegs ist und viele hohe Schleierwolken. Und wir haben auch ein Bild mitgebracht und zwar jetzt nicht aus dem Westen, sondern bei Pirna. Das ist in der Gegend um Dresden. Und da sah es so aus. Und merken Sie sich einfach dieses Bild hier von Thomas Günther, denn dann haben Sie eigentlich eine sehr schöne Beschreibung. Beschreibung des Wetters, was uns morgen erwartet. Es ist überall eben dieses Gewölk da. Das sind hohe Wolken, oft diese Schleierwolken, 8-9 Kilometer hoch. Das schieben sich von Westen dann noch ein paar tiefere drunter. Die Sonne hat es schwer, wird eben teilweise nur milchig durchkommen. Und Temperaturzahlen sage ich auch gleich, aber jetzt geht es einmal noch um den Satellitenfilm. Hier sieht man die Schleierwolken heute Mittag, positioniert im Westen und Südwesten. Sonst noch recht freundliches Wetter, abgesehen vom Norden, wo auch welche unterwegs waren. Und jetzt lassen wir es laufen. Und jetzt sehen Sie sehr schön, das kommt alles aus dem Mittelmeerraum, drückt hier rauf. Ich hatte das gestern schon mal ausführlich beschrieben. Und das Ganze bewegt sich jetzt eben auch mehr und mehr in den Osten unserer Republik. Und das bedeutet für alle morgen dieses gerade eingangs schon beschriebene, etwas schwierige Wetter. Heute Nacht in der Westhälfte oft richtig zu. Das kann gegen morgen früh dann sogar mal ein paar Regentropfen Richtung Saarland, Rheinland-Pfalz, Eifel-Umfeld, südliches Nordrhein-Westfalen geben. Und das ist dann Regen, wo dieser Staub auch ein bisschen drin ist. Also mutmaßlich wird der ein oder andere danach dann Auto putzen. Das sind die Temperaturen morgen früh im Westen 9 bis 13, im Osten 3 bis 7 Grad. Und der morgige Vormittag gestaltet sich dann eben genauso. Das gibt immer die Schleierwolken, das gibt den milchigen Sonnenschein. Das gibt mal richtig freundliche Momente kurz dazwischen. Die sind gar nicht ausgeschlossen, gilt auch für den Nachmittag. Aber da kann es dann später im Westen immer mal wieder ein paar Tropfen geben. Also eine mühsame Geschichte für die Sonne. Und die Temperaturen sind dann bei 14 bis 19 Grad mit Föhn am Königssee bis 23. Übrigens aktuell in den Alpentälern der Schweiz 22 Grad mit Föhn. Den gibt's morgen am Alpenrand, sonst Südströmung und zu Wochenbeginn, Montag, Dienstag, alles beim Alten. Es gibt ein paar Tropfen, es gibt Wolken und auch Sonnenschein. Und das sind auch die Zutaten für morgen, Pina. Schleierwolken und Sahara-Staub mit einer Prise Sonne dabei.
Dankeschön, Sven Plöger. Ja, das war's von uns. Schön, dass Sie auch zu später Stunde noch bei uns waren. Im Anschluss sehen Sie das Wort zum Sonntag und gegen 1.15 Uhr meldet sich noch einmal die Tagesschau. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Gute Nacht.